Hallo Tobias.
Hallo.
Und hallo Ingmar.
Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann es gehört wird. Mahlzeit vielleicht auch.
Genau, wir haben heute einen Gast, Tobias. Und ja, vielleicht stellst du dich erstmal für alle vor, weil auch wir kennen dich noch nicht so 100%, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Wir wissen nur, dass du der Entwickler hinter der Stempeluhr-App bist und wir dich dadurch gefunden haben, beziehungsweise Ingmar dich dadurch angeschrieben hat.
Ja, gerne.
Ja, fang doch einfach mal an, vielleicht so mit den persönlichen Eckdaten.
Die persönlichen Eckdaten. Ja, ich bin Tobias. Ich bin bald 35 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es sieht. Und komme aus dem schönen Berlin. Ursprünglich eigentlich eher aus Niedersachsen, in der Nähe von Wolfsburg. Aber die IT hat mich ein bisschen nach Berlin verschlagen. Jetzt während Corona wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Aber damals musste man noch in Offices, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und ja, ich mache jetzt mittlerweile seit 2013 oder so die Stempeluhr. Offiziell seit 2015.
Was bedeutet seit 2013 und offiziell seit 2015? Gab es denn noch einen Co-Entwickler oder hast du, also wie kam das, warum offiziell erst seit 2015?
Naja, offiziell im Sinne von im App Store, weil vorher war sie schon existent, aber man konnte sie noch nicht runterladen, sondern sie waren nur auf meinem Telefon und noch auf ein paar Kollegen-Telefonen. Deswegen offiziell erst seit 2015. Das kam so, weil wir hatten einen Entwickler-Account in meinem Hauptjob und da habe ich einfach ein bisschen diesen genutzt, um mal ein bisschen rumzuspielen. Und als ich dann diese App-Idee hatte, habe ich einfach mal losgelegt und dann lief die ganze Zeit auf meinem Handy. Und irgendwann habe ich mich dann entschlossen, okay, nachdem so viele Kollegen gefragt haben, ob sie die denn auch haben könnten, weil sie ihre Zeit erfassen wollen, habe ich dann gedacht, vielleicht gibt es da noch ein paar andere Interessenten draußen und siehe da, ganz schön viele.
Vielleicht sollten wir nochmal für alle Zuhörenden nochmal erklären, was die Stempel überhaupt macht, falls jetzt die Leute noch nicht die letzte Folge gehört haben. Also es ist im Prinzip eine Zeiterfassungs-App, richtig?
Genau. Also eigentlich für jeden, der den normalen Gleitzeitjob macht, wo er entweder selbst die Zeit erfassen muss oder mit diesen Uralt-Stempeluhren abgleichen muss. Man kann quasi Start-Stopp drücken, Teile werden auch automatisch oder mit Shortcuts gemacht und dann hat man halt eine super Übersicht. Und mir war es halt wichtig, dass es gut aussieht, weil die meisten Stempeluhren dort draußen sehen irgendwie aus wie Excel-Sheets in iOS übertragen und das ist nicht so mein Anspruch gewesen.
Also ich habe tatsächlich schon relativ lange solche Stempeluhr-Apps benutzt und da gab es mal davor eine, die hieß glaube ich Übertime oder Ubertime, ich weiß nicht mehr so richtig. Die hatte ich auf jeden Fall davor benutzt, weil die auch irgendwie einigermaßen ansprechend aussah. Also mittlerweile wird die glaube ich nicht mehr so durchgehen, weil das so dieses Skeuomorphism. Genau, es war halt, sah halt wirklich aus wie so eine echte Stempeluhr mit so einem Metallbutton und so einer 8-Segment-Anzeige. Das hatte ich davor benutzt und ja, die sah dann irgendwann nicht mehr so gut aus und dann habe ich irgendwie eine neue Stempeluhr-App gebraucht und dann bin ich auf die Stempeluhr getroffen und habe die gefunden.
Das ist sehr lustig, weil das war mit so eine Inspiration, beziehungsweise als die nicht mehr wirklich auf, ich glaube damals iPhone 3GS oder so, nicht mehr lief oder zumindest, ich glaube da haben die, ja das war als das iPhone 5 rauskam, was ein bisschen länger war, in der Höhe, sah die App schon ein bisschen komischer aus mit schwarzen Rändern und so und ich glaube, hat auch in irgendeiner iOS-Version nicht mehr wirklich funktioniert und dann ging das so los bei mir.
Ja, genau. Ich glaube, das war dann gerade so der Übergang, wo ich dann keine Stempeluhr gebraucht habe und als ich dann wieder eine gebraucht habe, ging es dann mit der Stempeluhr-App auf jeden Fall.
Jetzt hast du super früh angefangen, Apps zu schreiben, richtig? Also ich weiß gar nicht, wann der App Store so richtig offiziell eröffnet wurde in Europa bzw. Deutschland. Oder wurde der insgesamt, also du wirst vielleicht noch wissen, wann der sozusagen gelauncht wurde, aber zumindest war 2000, wann hast du jetzt gesagt, 2013 muss ja wahnsinnig früh gewesen sein.
Boah, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich müsste jetzt auch lügen, 2010, 2011 ist der bestimmt schon da gewesen. Aber ja, also was heißt früh? Ich glaube, zu der Zeit muss man dazu sagen, den Entwickler-Account bei der Arbeit hatten wir nur für Passbook. Also das heutige Apple Wallet, damit wir Gutscheine und sowas per Newsletter verschicken können. Und das heißt, der wird schon ein paar Jahre da gewesen sein, wenn die dann quasi diese Entwickler-Accounts schon mit diesem Passbook und so verbunden haben. Aber ja, relativ früh. Vielleicht spielst du darauf an, dass ich schon ein paar Sprachen in der Apple-Welt mitgenommen habe.
Unter anderem?
Ursprünglich alles noch schön in Objective-C geschrieben. Wenn man so aus der Webwelt kommt und sich das erste Mal anguckt mit diesem Plus-Minus in Funktion und eckigen Klammern, das ist schon eine lustige Sprache, so rückblickend. Und dann alle Swift-Versionen durch, also da ändert sich ja auch laufend was. Also ich habe schon ein bisschen was erlebt im App Store und die ganzen Änderungen in den APIs. Was lustig ist, Core Location, also das, wo ich mit das automatisch Stempeln mache, habe ich erst vor kurzem nach den ganzen Jahren mal umgeschrieben. Da hat sich überhaupt nichts verändert. Aber ja, ich habe, also der Schritt von Objective-C, also es war auch für mich eine total komische Sprache mit diesen ganzen, mit der ganzen Delegation und Hardcore-MVC. Damals mit PHP-Erfahrung und eher so aus dem Web hat man erstmal zweimal geguckt, was man da jetzt auf einmal programmiert. Da bin ich schon durchaus zufrieden, was Apple jetzt mit Swift gemacht hat. Aus allen Welten und moderne Programmiersprache irgendwie was richtig Tolles gemacht. Aber ja, ein bisschen alt ist die App schon. Allerdings habe ich beim ganzen Umschreiben immer wieder modernisiert. Und jetzt mit Swift UI geht es ja schon wieder los. Also die aktuelle Version habe ich schon wieder die Hälfte umgeschrieben und ganz viel Storybook-Sachen gelöscht.
Das heißt, du gehst da sozusagen schon so ein bisschen mit den, ja, ich sag mal, mit den ganzen Trends mit. Also das heißt, du wirst von Objective-C auf Swift auf, also Swift UI ist ja nun jetzt UI-Layer, aber du hast auch damit schon angefangen, obwohl das noch sehr kontrovers, sag ich mal, besprochen wird.
Ja, am Anfang habe ich mich auch also mit iOS 14 schwer getan, weil es mit jedem neuen Apple-Event Sachen dazukommen und mit jedem neuen Apple-Event auch irgendwelche alten Sachen nicht mehr funktionieren. Ich habe zum Beispiel jetzt mit der Version 4 ins Fettnäpfchen bei allen Leuten mit dem iPhone SE getreten, weil da diese Algorithmik, dieser Geometric Reader richtig viel Spaß hat, wenn man nicht auf iOS 15 ist. Also ist ein bisschen schwer zu erklären. Du musst gegen iOS 15 SDK bilden und das iPhone muss unter iOS 14 laufen. Dann siehst du den Start- und den Stop-Button auf einmal gar nicht mehr. Wenn man es aber im Simulator und auf iOS 15 testet, sieht es ganz normal aus.
Ja, also ich kenne es nur von der macOS-Entwicklung und da sind auch super viele Bugs, die einfach, wo man sich so denkt, die sind teilweise noch viel trivialer. Da funktionieren Hover-Effekte und so nicht richtig. Wo man sich so denkt, so eigentlich müsste das doch das, ja, so in meinen Augen so die lowest bar, die man irgendwie erreichen könnte, ist, dass ein Hover richtig funktioniert.
Wobei man sagen muss, dass Swift UI immer mit iOS und iPadOS im Hintergrund gedacht war. Ich glaube, da hat irgendjemand aus dem Management gesagt, lass es doch auch noch auf dem Mac machen. Und diese ganzen Pointer-Events und so, die du in dem ganzen iPad-Welt hast, ich glaube, da steht Swift UI niemandem was nach. Also gerade dieses ganze, diese Pointer-Events zum Beispiel, dass wenn du mit dem Finger in die Nähe gehst, dass das snappt und so. Also das, also sobald das halt in macOS auch richtig umgesetzt ist und die Architektur dafür steht, denke ich mal, wird das auch viel besser sein als alles, was vorher. Also man muss halt sagen, wenn man, gerade wenn man auch aus der React-Welt kommt und diesen Horizontal Flow so ein bisschen gewöhnt ist schon, dann war es immer eklig, wieder in UIKit reinzugehen und alles wieder, also jeden State per Hand, dauernd irgendwelche Tabellen wieder reloaden per Hand. Das ist schon echt super angenehm zu arbeiten und auch irgendwelche Conditional Renderings, also keine Ahnung, wenn das Gerät jetzt im Landscape ist, werden andere Elemente angezeigt, als wenn es im Porträtmodus ist. Das kannst du mit UI-Kit teilweise auch machen, aber das musst du alles schon vorab planen und in einen View hauen oder ein ganzes Storybook austauschen, Storyboard. Und mit Swift UI sind es halt ein paar Zeilen Code. Und das macht halt auch einfach Spaß, weil ich kann so viel mit diesen Daten, wenn man erstmal die ganzen Daten in der Ansicht hat, so viel rumspielen. Charts in Swift UI sind ja Pillepalle. Und alles wird auch für dich animiert. Also das ist ja noch krasser als die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen schon in React-Erfahrung haben. Das ist nochmal eine Schippe drauf als State und dann wird es gerendert, sondern es animiert auch alles für dich automatisch mit.
Okay, ganz kurze Zwischenfrage. Also ich bin jetzt nicht ganz so firm in der iOS-Mac-Entwicklung. Storyboards waren diese Sachen, wo man so verschiedene Views irgendwie miteinander verbinden konnte. Und bei, wenn ich das richtig verstehe, bei Swift UI ist es mehr so ein bisschen CSS-mäßig, dass man die UI quasi auch in Code besser darstellen kann. Ich glaube, bei Storyboards ging das auch irgendwie vorher in Code, aber bei Swift UI ist das irgendwie schon ein bisschen besser supported.
Genau, also in den Storyboards hast du quasi so eine GUI, womit du dir die zurückrechtklicken kannst. Das ist auch für jeden, der damit angefangen hat, besonders die ganzen Steps, die es so durch hat, super bescheuert mit dem Auto-Layout gewesen. Also da hat man manchmal die ganze Zeit irgendwelche Zahlen geändert, dass die Layouts richtig aussahen. Und wenn du eine größere App hast, ich glaube, ich habe halt nie mehrere Storybooks aufgemacht, sondern alles in einem gepackt. Und auf den Rechnern lief das halt jahrelang so langsam, Storybook geöffnet und dauerte 35 Sekunden, bis das auf war. Und wenn du dann kurz mal in eine andere Datei wechseln wolltest, um was zu schreiben, und dann ist wieder zu, dann hast du wieder 35 Sekunden gewartet. Also das hat auch einfach gar keinen Spaß gemacht. Und in Swift UI, ja, ich würde eher sagen, das ist wie HTML mit Inline-CSS. Weil wenn man die Views nicht in kleinere Views zerteilt, hat man da auch so ein richtig ekliges, wie man damals CSS heute noch in Newslettern mit schönen Inline-Styles. Die nennen es halt Modifier, aber im Endeffekt ist es fast so, wie kann man sich vorstellen, macht ein Div auf und schreibt dahinter, wie es aussehen soll.
Ja, wobei Apple da tatsächlich ja so einen Compiler-Fehler eingebaut hat, dass wenn man zu viel in einen View packt, dass es dann nicht mehr compiled.
Hatte ich auch schon und ich packe manchmal extra Sachen in mehrere Views, zwar in eine Datei, aber in mehrere Views, damit der Compiler irgendwie nicht diese Iteration machen muss, weil manchmal geht es zwar trotzdem, aber es wird immer langsamer. Und wenn du dann was änderst, hast du keinen Autocomplete mehr und manchmal, wie du gerade sagtest, tickt er auch aus.
Ja.
Ganz schön schlimm.
Aber man kann auch Groups verwenden. Das sind ja mehr oder weniger einfach nur so. Also Apple hat sich da was einfallen lassen, was eigentlich, glaube ich, ganz cool ist und sehr React-nah, würde ich es fast beschreiben. Also ich als Webentwickler komme damit sehr gut klar. Dagegen fand ich Storybooks immer ein Horror, vor allem, weil sie nicht versionierbar sind so richtig. Du siehst halt irgendwann irgendwelche XML-Dateien, die sich arbitrar ändern, aber so richtig verstehen, was da jetzt passiert, kannst du eigentlich nicht ohne Xcode oder zweimal Xcode nebeneinander zu öffnen. Und das fand ich immer so mit das Schwierigste an der Nummer, dass man einfach irgendwelche Dateien hat, die man committet und gar nicht so genau weiß, was man da jetzt eigentlich ändert, ist mit Swift schon, ja, halt deklarativ irgendwo.
Ja, und es macht halt einfach super viel Spaß, mit diesen Previews zu arbeiten. Also ich habe für die kommende Version Apple braucht gerade wieder ein bisschen mit den Reviews. Nur mal so ein Donut-Chart für die Orte auf die Statistikseite gepackt, weil viele Leute danach gefragt haben. Und das macht halt so viel Spaß, einfach mit diesen Standard-Geometrie-Sachen einfach mal so einen Chart zu bauen, was sich dann auch easy animieren lässt mit Touch-Events. Und du musst im Prinzip nichts programmieren, weil du das vorher in UI-Kit selber machen müsstest. Da hättest du halt jeden einzelnen Pfad neu zeichnen müssen, immer wenn sich die Daten aktualisieren. Und mit diesen Bindings und Property Wrappers ist das echt eine runde Geschichte. Da bin ich aber auch noch nicht so ganz fit drin. Ich habe letztens rausgefunden, dass AppState irgendwie so diese User-Defined-Daten sind. Und es hat mir schon bei dem einen oder anderen den Arsch gerettet, wie zum Beispiel diese Sekunden ignorieren. Die ganzen anderen Views haben sich nicht genau zu der Zeit, wenn du es umstellst, neu gerendert. Und wenn die noch im Speicher waren, wurde die Ansicht nicht geändert. Und sowas ist halt doof, wenn man quasi gerade gesagt hat, ich will alles in Dezimal sehen. Und dann geht man auf die Startseite und das ist noch in normaler Zeitnotation. Und da packe ich jetzt einfach die Dinger rein, auch wenn es irgendwie nicht so Sinn macht, weil ich einen eigenen Config-Manager, der mit den ganzen User-Defaults arbeitet, habe. Aber ich kriege quasi das Aktualisieren for free, was ganz praktisch ist.
Jetzt sind wir super tief in sozusagen in so eine nerdige Rendering- und iOS-Framework-Debatte eingestiegen. Jetzt vielleicht nochmal so ein paar Schritte zurück. Wenn du jetzt nochmal neu anfangen könntest, also praktisch from scratch, was hast du mitgenommen über die Jahre und was sozusagen, was würdest du jetzt anders machen? Würdest du heute nochmal neu beginnen? Mit der gleichen Idee oder auch mit einer anderen Idee?
Schwer zu sagen, weil ich unterjährig eigentlich immer modernisiert habe, ist bis auf der Core Data Stack eigentlich alles schon recht neu. Also ich muss noch ein paar Sachen in den Settings und so neu schreiben und das ist gerade in SwiftUI eklig mit diesen Listen, aber ich würde jetzt, glaube ich, bei der Stempeluhr selber nicht so viel anders machen. Ich habe natürlich jetzt durch die Userbase bei jedem Release, wo ich irgendwie mit Daten arbeite, Schiss, dass ich allen Leuten die Daten zerschieße. Deswegen wäre es jetzt natürlich, wenn ich auf dem Blatt Papier jetzt neu anfangen könnte, würde ich direkt mit diesem NS Persistent Container von Apple arbeiten, der quasi diese ganzen Core Data Stack verwaltet und den automatisch nach iCloud schreibt. Jetzt wüsste ich nicht, ob da nicht Nebenläufigkeiten entstehen. Ich habe das zwar auf der Roadmap, aber das ist so ein Thema. Ich habe das sogar schon in der GitHub-Branch, wo das fertig ist. Aber ich glaube, ich würde jetzt sofort, wenn ich es neu schreiben würde, das Ding nehmen, weil dann hätte ich zum Beispiel alles for free. Also wenn jetzt alle auf M1 sind, könnte ich meine App direkt portieren und du hättest es auf allen Geräten synchron, was viele Leute auch wollen. Ich weiß zwar nicht, warum man die Stempel auf dem iPad, auf einem iPhone und auf einem MacBook haben muss. Ich mache da viel mit Shortcuts, deswegen reicht es mir eigentlich auf dem iPhone. Aber ja, grundlegend hat sich halt in den Jahren mein Entwicklungsstil dramatisch verändert. Also dadurch, dass ich aus der Webwelt komme, habe ich vieles eklig gemacht am Anfang. Mittlerweile habe ich durch SwiftUI und ich lese auch ein bisschen in den Foren über die Sprache und wie die sich entwickelt, nehme ich halt viel aus der Community mit, dass viel mehr mit Structs arbeiten und Enums bis der Arzt kommt. Also Enums in Swift ist wirklich das Schönste, was in der Programmierung existiert. Und ja, so grundlegende Sachen, die ich früher vielleicht falsch gemacht habe, würde ich heute nicht mehr machen. Singletons in Swift. Pff, jetzt mit diesen ganzen View-Model Konzepten würde ich da nicht mehr so rangehen. Aber grundlegend, ich meine, man konsumiert ja die ganzen APIs von Apple. Also man muss ja quasi, auch wenn die irgendwas deprecaten, zu den nächsten Versionen auch was umschreiben. Ist ja nicht so, dass man seine App einfach so lassen kann. Sonst verschwindet die, so wie Übertime. Wobei, ich habe lustigerweise mal geguckt, die gibt es ja immer noch.
Ja, interessant. Was mich nochmal interessieren würde, hattest du irgendwann mal so im Laufe der Entwicklung irgendein interessantes Problem, wo du nicht gedacht hättest, dass du das für diese App jetzt lösen musst?
Also ich habe grundlegend Fehler gemacht, wie zum Beispiel, dass ich Sachen in Stunden gespeichert habe und sowas. Also einfach Anfängerfehler, wenn man noch nicht mit Zeiten so viel gearbeitet hat. Ich habe dann viele Rundungsfehler. Wenn du 8 Minuten nimmst, das ist irgendwie 0,24 oder so Periode und dann hast du halt Rundungsfehler drin. Aber sonst gibt es jetzt nicht irgendwie großartige Sachen, die, wo ich jetzt sagen würde, ui, damit hätte ich nicht gerechnet. Also es waren grundlegend eigentlich immer Herausforderungen oder Probleme, die ich meistens schon gesehen habe, bevor ich irgendwas mit einem Feature angefangen habe, wie zum Beispiel diese Gesamtüberstunden, die ich immer per Laufzeit berechne, und ich wusste, wenn man irgendwann tausende von Timern hat und ich gehe die ganzen Tage durch, dann werde ich irgendwann ein böses Erwachen haben, was Performance angeht. Allerdings muss man sagen, die Handys werden ja von Jahr zu Jahr schneller, also bin ich auch da fein raus, weil ich keine Millionen Einträge, sondern nur ein paar tausend habe, aber solche Sachen eher, also so die sind all dem geschuldet, dass man halt eine Userbase hat und dauernd immer migrieren und die Daten mitnehmen, und wenn ich irgendwas ändere, muss ich da auch was ändern. Was mir gerade noch so einfällt, womit ich den Vogel abgeschossen habe, war auch noch, dass ich Floats statt Doubles benutzt habe, weil ich aus irgendeinem Grund dachte, dass die präziser sind. Aber sind sie nicht. aber sonst eigentlich nicht so wirklich was.
Aber das ist ja auch schon mal ein guter Hinweis. Also bei Geld hat man ja zum Beispiel auch das Problem, da sollte man nicht, wenn man jetzt eine App schreibt, in Euros rechnen, sondern lieber in Cents zum Beispiel. Und ja, wenn man da dann auf irgendwelche Teilmengen stößt, dann gibt es irgendwann einen Rundungsfehler. Das gehört einfach so mit dazu, zu dem Themengebiet, wo man sich gerade so bewegt.
Ja, ich glaube, Geld ist noch mal schlimmer. Da hast du ja meistens noch irgendwelche prozentualen Steuern, die da drauf kommen. Und was machst du, wenn da jetzt irgendwie ein halber Cent übrig bleibt? Rundest du ab, rundest du auf?
Na, wenn du alles mal 100 nimmst und mit Cent rechnest, kannst dir ja nicht passieren. Da hat immer schon die Lösung.
Kann dir dann immer noch passieren, wenn du dann mit komischen 33,33% Rabatten und so hantierst. Ja. Was dann manchmal gerne einfach gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Müssen wir nicht heute
einfach
besprechen.
Floor, oder? Bei Rabatten.
Ja, sehr schön.
Ah, ich habe mir fällt jetzt gerade noch ein. Eine Sache hatte ich tatsächlich, die wirklich eklig war, und zwar arbeitet man ja bei iOS und bei macOS mit so Targets, und ich habe mir die Finger wund programmiert, um diese alten Widgets mit der App synchron zu haben. Wenn man einen Timer startet, kein Problem, neues Objekt, das synchronisiert er irgendwie. Wenn man aber einen Timer stoppt, dann muss das nicht immer, also der Update muss nicht immer da sein auf den ganzen Threads. Da habe ich mittlerweile, weil ich diesen Persistent-Container noch nicht von Apple nutze, sogar auf Betriebssystemebene mit diesen Darwin-Notifications jetzt gearbeitet und informiere jetzt die App und alle anderen über noch einen Notification-Center, was noch weiter unten drunter liegt als nur die normalen NS-Notification-Center. Aber das ist halt echt ein schwieriges Ding. Also ich wette, wenn man iCloud machen würde, einfach von vornherein jetzt, hätte man das Problem nicht. Aber wenn man einfach nur eine SQLite, ist es ja im Prinzip, auf dem Handy rumliegen hat und du hast mehrere kleine Apps, so nenne ich jetzt mal diese Targets, damit man das versteht, die auf die gleichen Daten zugreifen, musst du die halt irgendwie synchron kriegen. Und das war echt super eklig.
Okay, das kann man sich also so vorstellen, wenn man jetzt ein Widget hat auf dem iPhone, dann ist das vom Betriebssystem aus gesehen wie eine eigene Mini-App, die läuft, die mit der Haupt-App, die man normalerweise startet, kommunizieren muss.
Genau. Mhm. Also die Sharen halt einen Container, wo sie die Daten reinschreiben, aber du musst halt in beiden Apps quasi die Sachen, die im Arbeitsspeicher sind, aktualisieren. Also wenn man am Widget auf Start drückt, habe ich halt einfach nur einen neuen Timer angelegt. Aber der musste nicht immer in der App quasi da sein. Und solche Sachen fallen einem manchmal nicht auf, weil wenn ich Start drücke und die im Widget, und ich benutze immer das Widget und gehe dann irgendwie abends rein, um zu gucken, wie die Zeiten aussehen, und es passt alles, weil da werden ja die erst von der Platte geladen, dann merkt man sowas gar nicht. Also da braucht man tatsächlich die User als Tester, die irgendwie ganz verrückt Sachen machen, auf der Watch starten, auf dem Handy stoppen und dann auf dem Siri-Shortcut wieder weitermachen.
Ja, was so User dann halt auch erwarten, ne? Das soll halt alles von überall funktionieren.
So ist es.
Okay, dann machen wir mal kurze Unterbrechung. Und zwar haben wir hier so eine Kategorie, die nennt sich Bytemixer. 10 kurze Fragen, 10 kurze Antworten. Ingmar, fang du mal an.
Wollen wir uns abwechseln oder? Also es sind so 10 Entweder-Oder-Fragen. Manchmal sind es auch 3 Sachen. Also muss dann einfach relativ spontan antworten. Ich mache die ersten 5 und Jurek kann dann ab 6 weitermachen. Wir fangen an mit Tee oder Kaffee?
Kaffee.
iOS oder Android?
iOS.
Meer oder Berge?
Berge.
Fahrrad, Auto oder U-Bahn?
Fahrrad.
Süß oder salzig?
Salzig.
Web oder Native?
Das ist eine schwere Frage. Native.
MacBook, iMac oder iPad?
MacBook.
Eule oder Lerche?
Kann man auch beides sagen?
Klar.
Dann beides.
NFT oder ETF?
ETF, definitiv.
Stadt oder Land?
Beides.
Was lieber, wenn du dir nur eins aussuchen dürftest?
Boah, das ist super schwierig. Also ich komme vom Land und wohne jetzt in der Stadt. Am liebsten Hälfte, Hälfte, aber wahrscheinlich Stadt. Weil da auf dem Land fehlen einem doch das ein oder andere, ne?
Also eigentlich auf dem Land wohnen und in die Stadt pendeln, oder?
Ja, am besten so.
Und eine letzte Frage, Burger, Pizza, Döner oder Sushi?
Ich glaube Pizza.
Sehr cool. Und das waren schon unsere 10 kurzen, beziehungsweise 11 kurzen Fragen für alle, die mitgezählt haben.
Genau, das machen wir mal, um so die anderen Sachen abzudecken, die jetzt außerhalb von iOS und den ganzen nerdigen Darwin-Kernel-Sachen so auszufragen sind.
Jetzt hast du 20.000 Bewertungen für deine App im App Store. Wie hast du irgendwann mal die Nutzer oder forderst du die Nutzer dazu auf, dass sie daran teilnehmen oder wie funktioniert das?
Ich mache das so, dass ich gucke, dass die App nicht abstürzt. Wenn die abstürzt, dann merke ich mir das. Und dann gucke ich das zwei Wochen nach der Nutzung, also seit Start, und dann läuft es. Das macht ja Apple einen ziemlich leicht mit diesem Bewertungsview, den man einfach aufruft.
Okay, das heißt, du machst da sozusagen eigentlich so dieses Bare-Minimum, du hast da nicht irgendeine abgefahrene Logik, wann du die Leute fragst, dass du irgendwie sagst, okay, die nutzen die jetzt, sondern du sagst einfach Installation 2 Wochen und nur, wenn die App nicht abgestürzt ist.
Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob ich 2 Wochen am Stück, also dass du 2 Wochen am Stück die App geoffnet haben musst, dass er immer den Tag weiterzählt oder einfach nur 2 Wochen nach Installation. Macht aber bei meiner Zielgruppe nicht so viel aus, weil das ist ja eigentlich etwas, was man jeden Tag nutzt. Also dieser Use Case ist echt für alle Entwickler da draußen einfach super, weil du hast ja die Also du musst nicht mal selber wie Instagram und Facebook dafür sorgen, dass die Nutzer dranbleiben und jeden Tag wiederkommen, sondern sie machen das ja aus Eigennutz. Und das ist total gut auch für die Entwicklung, weil ich ziemlich guten Kundenstamm habe, der auch bleibt. Also klar, manche wechseln zu Android und dann sind sie weg, aber ansonsten bleiben sie.
Oder gehen in Rente.
Das kann sein. Das hat mir noch keiner geschrieben, aber ich schätze mal, ich habe schon den einen oder anderen, der in Rente geht, mit dabei gehabt.
Und wie ist das allgemein so mit den Reviews? Guckst du dir die alle an und denkst dir dann manchmal, oh Gott, was sind das für Leute? Oder sind die Reviews eigentlich insgesamt gut, nett oder?
Ich würde sagen, wenn man so nach draußen schaut, was so auf Instagram, Facebook und so für Hate abgeht, würde ich mal sagen, dass ich ziemlich Glück mit der Community habe. Wird wahrscheinlich auch dem geschuldet sein, dass ich da auch immer hinterher bin, wenn Fehler da sind und ich auch hoch und runter teste. Ich glaube, ich habe mir erst so ein oder zwei Fehler rausgelassen, wo es wirklich auch Gründe gab, was Negatives zu schreiben. Ansonsten ist es eher so Geschmackssache. Also jetzt beim neuen Design in der Version 4, wo ich einfach, weil wir auch größere Handys haben, mir ein bisschen erlaubt habe, auch wie Apple diese Inset Groups zu machen und links und rechts Abstände. Da kommen dann gleich Leute, die sagen, das ist ja super unübersichtlich, das war viel übersichtlicher. Aber das hast du halt immer und die anderen 80% schreiben, oh, total toll, sieht schöner aus. Super Update. Also eher zum Positiven hin und das ist auch echt super. Aber ich bin da schon hinterher, ich beantworte auch möglichst alle Fragen und habe auch relativ viel Resonanz über die Support-E-Mail-Adresse und da in der Signatur steht auch, bitte immer eine gute Bewertung abgeben, da kommen bestimmt auch die Bewertungszahlen her.
Okay, das heißt sozusagen zusammenfassend irgendwie eine gute Community, die deine App nutzt oder eine dankbare Zielgruppe, die halt dann auch weiß, was so eine Bewertung einem Selbstwert ist wahrscheinlich.
Ja, also auch recht positive Bewertungen. Also ich habe auch die letzten Monate viele Mails gekriegt, wo Leute einfach Lob ausgesprochen haben. Und das macht natürlich total viel Spaß.
Ja. Und wo findest du deine Kunden oder machst du irgendwo Werbung für deine App?
Ich mache eigentlich gar keine Werbung. Ich habe es mal mit Instagram-Werbung ausprobiert. Aber wenn ich mir die Zahlen so angucke, dann kann ich es auch einfach gleich lassen. Das Ding ist, ich bin da schon so lange jetzt am Markt, wenn du Arbeitserfassung suchst, bin ich im App Store oben. Und die Leute, erfahrungsgemäß suchen die Leute auch im App Store und nicht irgendwie bei Google. Also Android-User wahrscheinlich, aber iOS ist, also wenn man sich auch die ganzen Statistiken da draußen anguckt und was so Agenturen auch machen, da machen die auch Search-Ads innerhalb vom App Store und das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber da frage ich mich auch, auf was soll ich da wirklich auch Geld bezahlen? Also bei Arbeitszeiterfassung und Stempeluhr bin ich ganz oben. Also ich wüsste jetzt keine Keywords, ich könnte vielleicht mal im englischen Raum, da habe ich tatsächlich nicht so viele User. Da könnte ich vielleicht mal mit Ads was machen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, ich habe bei euch im Podcast gehört, TikTok soll ganz gut sein, aber selbst da müsste man sich wahrscheinlich erstmal irgendwas Lustiges einfallen lassen, was dann auch viral geht. Ist ja auch nicht so einfach, wenn man nicht die BVG ist. Keine Ahnung. Ja.
Und so eine Stempeluhr an sich ist ja jetzt auch nicht besonders sexy, sag ich mal. Also ist jetzt nicht irgendwie so ein Produkt, was man relativ einfach vermarkten kann. Auch wenn das vielleicht was ist, was irgendwie jeder gebrauchen kann. Aber es ist halt, ich glaube, von der Vermarktung, wenn man sich da nicht irgendwas total Verrücktes einfallen lässt, ist es,
glaube ich, Werbung bei MacPaper.
Ja, super, super spannend. Ingmar, hast du noch Fragen? Ich möchte jetzt nicht alle Fragen wegnehmen.
Ja, wir haben die ja hier so ein bisschen aufgeschrieben. Weiß nicht, hast du noch andere Apps, die du irgendwie entwickelst, über die du sprechen möchtest?
Also ich habe noch eine Fasten-App, intermittierendes Fasten, bevor das viral und trendy war, habe ich das schon längst gemacht und habe da halt eine App für geschrieben, Mittlerweile meist nicht mehr, deswegen maintaine ich die App auch nicht mehr so wirklich. Aber ich, dadurch, dass die Downloads noch relativ hoch sind, habe ich mir mal vorgenommen, dass ich da noch weiterarbeiten will. Ansonsten mache ich mit meiner Freundin noch zusammen eine Shopping-App für faire Shops, wo es aber weniger Programmieren als Contentpflege und Recherche geht. Die ist tatsächlich nicht nativ. Da habe ich mir mal React Native gegönnt. Und ja, sonst habe ich jetzt nicht wirklich was in Planung. Ich habe auch neben meinem Hauptjob genug zu tun mit der Stempeluhr gerade. Die Roadmap ist noch voll bis zum Anschlag. Und Apple wird bestimmt noch ein paar neue APIs rausbringen dieses Jahr.
Was ist denn bei der Stempeluhr so dein größtes Feature, an dem du arbeitest, oder möchtest du das nicht verraten?
Im Prinzip sind die Sachen ja auf der Roadmap. Und wenn man die jetzt mal nach Votes, also ich lasse die User auch meistens voten, heißt nicht, dass ich dann nicht selber sage, das Feature kommt jetzt, weil ich Bock drauf habe, aber dass ich halt eine Tendenz sehe. Und das Größte ist jetzt erstmal, dass ich die restlichen Views noch in Swift UI umschreiben werde. Aber ich gehe halt in jeden Teilbereich rein und gucke da, dass ich dann schon die Anforderungen mitnehme. Also die nächsten Monate werde ich mich mit Urlaubskontingenten und sowas befassen, was ja auch wieder eine schöne Rechnungsschweinerei ist und jeder macht's anders und Urlaub übertragen, ja, nein, vielleicht, und wie ist das mit anderen Abwesenheiten, die mit Urlaub kreuzen und so, da gibt's noch ordentlich Challenges, die ich mir erstmal konzeptionell überlegen muss. Und sonst habe ich relativ viele Sachen, die auch total interessant sind, wo ich aber auch noch nicht weiß, wie man es umsetzt und ob der Scope der App nicht quasi daran vorbeigeht, wie zum Beispiel Schichtpläne. Da frage ich mich heute auch immer noch, ist meine App überhaupt das Richtige, um Schichtpläne einzutragen? Und dann, weil das Problem mit Schichtplänen ist meistens, dass du ja auch feste Arbeitszeiten hast. Wozu brauchst du eine Stempeluhr? Allerdings kann ich es schon verstehen, wenn man Schichtpläne hat und dann muss man, es gibt ja genug Leute, die dann noch ihren Arbeitgeber die Arbeitszeiten geben müssen, obwohl sie Schichtpläne haben, wegen Überstunden und Co. Dann, da frage ich mich halt immer, inwieweit ich da noch reingehen will. Allerdings, mein Vater hat jahrelang in Schichtplänen gearbeitet und hatte ein komplett anderes Modell als die anderen 30 Leute, die mich angeschrieben haben. Das ist halt echt super undurchsichtig. Und da musst du überlegen, wenn die Sollarbeitszeit wiederkehrend überschichten. Also das wird so komplex, dass ich auch nicht weiß, ob am Ende der User überhaupt die Einstellung hinkriegt. Das sind halt alles so Features, wo man sich dann lange hinsetzt und erstmal nur überlegt, wie damals die automatische Pause, die hat mir auch Nerven gekostet.
Ist aber auch echt immer schwierig, die echte Welt mit Computerprogrammen abzubilden. Ist halt so ein generelles Problem, was man irgendwie in der Softwareentwicklung hat, denke ich. Wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte und deine Apps?
Also meine App findet ihr auf Stempeluhr.io und im App Store, also alle Android-User, sorry, gibt leider nichts. Und mich findet man wahrscheinlich, also die Stempeluhr hat auch eine Facebook-Seite. Komischerweise, auch wenn ich immer gedacht habe, Instagram ist jetzt der neue Boss, habe ich komischerweise immer mehr Reichweite über Facebook. Also ich grüße alle meine Facebook-Likes. Ansonsten habe ich nicht wirklich noch irgendwie, also mein Instagram-Account ist privat. Wenn man selber Entwickler ist, dann stellt man ja meistens alles auf privat, was nicht gerade offiziell sein muss.
Hast du, oder den Link zu deiner Roadmap, der ist öffentlich, wenn mich nicht alles...
Also die Roadmap ist sogar in den Einstellungen in der App, wo man abstimmen kann.
Okay, sehr schön. Dann, alle unsere Zuhörer können ja mal die App runterladen und dann in die Roadmap gucken. Und fleißig mit abstimmen. Ich fände es schön, wenn ich mir was wünschen könnte, weil ich es aktuell irgendwie mich nervt. Ich hätte gern so einen Urlaubsoptimierer. Ich würde gern sagen, ich habe so und so viele Tage Urlaub. Und dann anhand der lokalen Feiertage mal ausrechnen, wann es einfach am geschicktesten ist, Urlaub einzutragen.
Das ist sogar auf der Roadmap, so unter dem Deckmantel von Brückentagen, automatisch Brückentage schließen und sowas.
Ja, also das finde ich sehr interessant.
Ich glaube,
jetzt kommt Ingmar noch mit einer anderen App, die das schon kann.
Nee, keine App, aber eine Webseite, Ferienwiki, ist ein bisschen seltsam, ferienwiki.de. Ich glaube, die messen die Effizienz oder haben so eine Effizienzangabe für Feiertage, zum Beispiel Internationaler Frauentag in Berlin. Am 8.3. Braucht man einen Urlaubstag, um 4 Freitage zu haben, hat also eine Effizienz von 4,0 und sowas, das kann man
da ganz... Feiertag-Effizienz,
genau.
Das klingt gut.
Ja.
Ich möchte da gerne gar nicht drüber nachdenken, sondern es soll einfach mir sagen, da Urlaub nehmen, das dann auch am besten auch schön verteilen. Also nicht, dass es irgendwie jetzt so eine Woche, dann wieder eine Woche da und dann nochmal eine Woche weg, das finde ich ist auch arbeitstechnisch kacke. Aber jetzt irgendwie so, wenn ich einfach sage, ich habe 30 Urlaubstage das ganze Jahr, wann nehme ich die am besten, sodass ich ein paar Feiertage mitnehme und dass sich das irgendwie gut verteilt.
Manche Personalabteilungen haben ja auch die Vorgabe, dass man irgendwie so 3 Wochen am Stück nehmen muss. Das muss dann natürlich auch noch bedacht werden.
Da habe ich keinerlei Einschränkungen, keine weiteren Wünsche. Sehr schön. Hey, dann vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Gerne, gerne.
Und halt uns auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Und vielleicht kommst du ja nochmal zu einer Anschlussfolge, wenn wir ein ganz konkretes oder wenn es ein neues Release von der Stempeluhr geben sollte, was größer ist. Sei es dieses Jahr, nächstes Jahr.
Mit Feiertag-Effizienz.
Genau. Oder wir sprechen ganz, ganz gezielt über die Feiertagseffizienz und machen dem Ferienwiki damit Konkurrenz.
So machen wir es.
Das klingt gut.
Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis demnächst. Macht's gut.
Ciao, ciao.